Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo Alexander, es ist wieder Zeit.
Ganz genau. Es ist eigentlich immer Zeit, über Politik zu reden, aber heute ist mal wieder Zeit, dass wir zusammen über Politik reden.
Und heute wieder eine Folge zu unserer kleinen ersten thematischen Reihe, den Visionen auf der Spur, Thema Europa.
Genau, die Reihe wollen wir jetzt so langsam auch zu einem Abschluss bringen, natürlich nur einem vorläufigen. Über Visionen für Europa, glaube ich, werden wir auch noch viele Jahre miteinander zu diskutieren haben, aber jetzt auch markiert natürlich durch die Europawahl machen wir da eine kleine Zäsur. Und wenn ich vorhin sagte, es ist Zeit, dass wir beide mal wieder über Politik reden, dann stimmt das nicht so ganz. Heute ist es mal Zeit, dass wir mal wieder zu dritt über Politik reden. Wir haben nämlich sozusagen zum Abschluss unserer Visionenreihe einen ganz besonderen Gast mitgebracht und den darf ich auch mal vorstellen. Wir haben nicht nur den Vornamen gemeinsam, sondern auch in gewisser Weise unsere Laufbahn, jedenfalls was den akademischen Part angeht. Er ist also auch Jurist, er ist natürlich examiniert, promoviert, habilitiert, wie sich das für einen ordentlichen Professor gehört. Und wir unterscheiden uns, glaube ich, in der Venia Legendi ein kleines bisschen. Er hat Staatstheorie, ich hatte Rechtsphilosophie, ist aber auch relativ nah beieinander. Ich hatte noch meinen Schwerpunkt im Völkerrecht. Er ist sehr stark ausgewiesen im Europarecht unter vielfältigen Perspektiven. Und jetzt baut er gerade eine neue Universität, eine private in Berlin auf, also sozusagen im Herzen des deutschen politischen Geschehens. Herzlich willkommen, Alexander Thiel.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ein bisschen über Politik zu sprechen und Europa.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Aber vielleicht beginnen wir doch damit, dass Sie mal ein paar Sätze über das sagen, was Sie jetzt gerade da machen, beziehungsweise was Sie da gerade aufbauen. Nicht nur als Professor für Staatstheorie und Europarecht, sondern eben auch in dieser Funktion Berlin eine neue, eine weitere akademische Institution zu verschaffen.
Ja, das ist tatsächlich die Möglichkeit, die dritte private Universität für Rechtswissenschaften aufbauen zu dürfen. Die BSP Business and Law School gibt es jetzt seit 2,5 Jahren. Ich hatte das Glück, auch bei der Akkreditierung dabei zu sein und also dieses etwas, ja, vorsichtig gesagt, nicht immer vergnügungssteuerpflichtige Verfahren der Akkreditierung zu durchlaufen für einen Staatsexamensstudiengang. Und das hat also wunderbar geklappt. Wir sind also akkreditiert, bilden ganz normal zum Staatsexamen dort aus und jetzt wachsen wir seit 2,5 Jahren langsam, sowohl was die Studierendenzahlen angeht, Semester für Semester, als auch was die Professoren angeht. Und wir sind da sehr glücklich in der Siemens Villa in Berlin-Steglitz, einem wirklich schönen Ort, den man sich gerne mal anschauen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ein tolles Büro mit einem direkten Zugang zur Dachterrasse, ein traumhafter Ausblick.
Also da können wir in der Tat nicht mit konkurrieren. Jetzt weiß ich, was ich im hessischen Finanzministerium noch einbauen sollte. Aber ich fürchte, das wird mit den Vorgaben der Haushaltspolitik und des Rechnungshofes nur schwer vereinbar sein. Also muss ich Sie einfach mal besuchen kommen.
Unbedingt, unbedingt.
Aber wir sind natürlich nicht wegen der Dachterrasse auf ihn aufmerksam geworden, obwohl ich sagen muss, auch dieses Vorhaben einer neuen Universität, einer dritten privaten rechtswissenschaftlichen Fakultät, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte lange Zeit nicht geglaubt, dass das möglich ist, noch eine dritte in Deutschland zu gründen. Also das werde ich auch weiter sehr interessiert verfolgen. Aber aufmerksam geworden sind wir natürlich auf ihn durch andere Kanäle oder aufgrund anderer Hinweise, Anja. Vielleicht magst du da etwas dazu sagen, weil es war deine Idee und du kommst ja eigentlich von außerhalb der Zunft, deswegen ist es besonders bemerkenswert.
Ja, das war dann wirklich wieder so eine Überraschung, dass ich dann jemanden gefunden habe, von dem ich gar nicht wusste, dass du ihn kennst. Mein bester Freund bei so Brainstorming für so unsere Themen ist ja Mr. Google. Und da ist es dann bei Visionen und Europa nicht schwer gewesen, sie zu finden, auch ihr aktuelles Buch zu finden, Defekte Visionen, und beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Ja, und da dachte ich, das ist doch spannend, das könnte ein tolles Gespräch werden. Ich würde gerne mit dem Begriff Vision mal anfangen, weil vielleicht ein kleines bisschen auch provokativ. Wenn Sie ganz ehrlich wären, wären Sie natürlich total höflich, aber würden uns sagen, ey, hört doch mal auf, über Visionen zu sprechen, das ist doch so ein pathetisches Zeugs. Damit umschifft ihr doch nur eigentlich, über die wirklichen Probleme zu reden. Liege ich richtig?
Ja, und dann könnte man noch den berühmten Satz von Helmut Schmidt hinzufügen, ne? Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Müssen wir zum Arzt gehen, lieber Herr Thiele?
Ja, das ist eine gute Frage. Und also zum Teil ist der Titel natürlich auch eine Provokation als, also selbst eine Provokation gewesen, um genau das vielleicht auch ein bisschen zu provokant mal in Frage zu stellen. Ich selbst bin gar kein Mensch, der sagen würde, Visionen zu haben ist generell verwerflich, um Gottes Willen. Träume, Visionen, Ideen, Idealismus ist eine tolle Sache. Nur bei mir ging es ja um die Frage, und so kam es auch zu dem Buch, wieso sind wir eigentlich irgendwie gefühlt in den letzten 20 Jahren nicht so richtig weitergekommen in der europäischen Integration? Und den Ausgangspunkt für das Buch war deshalb, sich mal diese Vision anzuschauen, die mit der Humboldt-Rede von Joschka Fischer ja so ein bisschen ihren Ausgangspunkt im Jahr 2000 dann nehmen, weil nämlich die Lektüre der Rede von Scholz, 22, irgendwie mir das Gefühl vermittelt, das hast du schon mal so ähnlich irgendwie gehört. Und dann blickte ich zurück und stellte fest, ja, Joschka Fischer hat sehr Ähnliches vor jetzt mittlerweile 22 Jahren, damals vor 22 Jahren gesagt. Und irgendwie, warum ist es eigentlich nicht weitergegangen? Also ich bin erstmal sozusagen fragend an die Sache rangegangen und habe mir dann eben diese verschiedenen Visionen mal angeschaut und überlegt, die klingen ja alle sehr groß, Bundesstaat, Souveränität, außenpolitische Handlungsfähigkeit, also große Demokratie, große Wörter werden da benutzt. Aber so richtig weitergekommen sind wir irgendwie nicht. Die letzte Vertragsrevision von Lissabon liegt mittlerweile fast 15 Jahre, muss man sagen, zurück. Ehrlich gesagt sehe ich nicht, dass wir in den nächsten Zeiten eine Vertragsveränderung haben werden. Also irgendwas ist los, dass wir nicht wirklich weiter vorankommen. Das war der Ausgangspunkt.
Das ist eigentlich ein ganz spannender Rückblick in die Geschichte, wenn wir mal damit starten wollen. Also erstmal bin ich ja froh, dass es bei politischen Reden keine Plagiatsverfahren gibt. Aber was würde man unserem Kanzler sonst aberkennen? Nein, darüber wollen wir lieber nicht weiter mutmaßen. Diese Vision des europäischen Bundesstaates, die ist ja in der Tat schon sehr lange unterwegs. Ich selber pflege eigentlich auch immer zu sagen, also was mich damals motiviert hat, in die CDU einzutreten und sicherlich auch dazu Europarecht als einen meiner Studien Schwerpunkte zu nehmen, war diese Vision von den Vereinigten Staaten von Europa. Mhm. Also das hat mich schon als jungen Menschen fasziniert und bin ja ein bisschen älter als Sie, Thiele, also junger Mensch, das heißt bei mir so 80er Jahre des vorherigen Jahrhunderts, aber es ist immer noch vor der Rede von Joschka Fischer gewesen. Also diese Vision haben wir schon ziemlich lange und jetzt haben Sie etwa einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den wir bisher im Podcast nur gestreift haben. Wir hatten so zwischen 2000 und 2010, kann man sagen, ein Jahrzehnt, da hat sich in Europa wahnsinnig viel auf die Verträge konzentriert. Da hat im Prinzip so gefühlt eine Vertragsrevision die andere gejagt, dazwischen gab es noch den Verfassungskonvent, mit dem am Ende ja nur an den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Verfassungsentwurf. Also da hatte man das Gefühl, da ist so richtig Drive dahinter, die Europäische Union jetzt auch mal wirklich in diese Bundesstaatsrichtung weiter zu transformieren. Und genau wie Sie sagen, so seit 15 Jahren, seit Lissabon, ist das zusehends eingeschlafen. Und wenn man heute diesen Gedanken wieder aufbringen würde, nach dem Motto, wir brauchen jetzt mal eine Verfassung, eine umfassende Vertragsrevision, ich glaube, da würden einen wirklich manche so angucken, als wollten sie den Satz von Helmut Schmidt bestätigen. Ja. Was hat sich Ihrer Wahrnehmung nach verändert? Wo ist da die Stimmung gekippt, dass man plötzlich diesen Weg so überhaupt nicht mehr verfolgen will?
Also das Interessante ist, ich gebe Ihnen völlig recht, aber das Interessante ist ja, dass diese Bundesstaatsidee zum Beispiel weiter im Koalitionsvertrag der Ampel steht. Also steht einfach drin, wir wollen den europäischen Bundesstaat errichten. Und das ist auch Teil meiner Kritik an den Visionen, da werden wir sicherlich noch drüber sprechen, dass sie eben mit diesen Großbegriffen hantieren, hinter denen sich jeder was vorstellen kann, die aber eigentlich mal ausgefüllt werden müssten. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Denn es gibt ja nicht den Bundesstaat, sondern es gibt hunderte von verschiedenen Bundesstaaten. Und die entscheidende Frage, wie die Zuständigkeiten verteilt sind, wie die Verfahren sind, sind ja die Fragen, auf die es ankommt und hinter denen sich dann versteckt wird, wenn man einfach nur Bundesstaat sagt. Oder, Herr Lorz, wenn man einfach Vereinigte Staaten von Europa sagt. Auch das sagt ja erstmal nichts, außer dass es im Grunde so eine Art Nationalstaat werden soll.
Da muss man immer gleich hinzufügen, damit ist was anderes als die Vereinigten Staaten absolut von Amerika gemeint. Das ist auch der Grund, warum ich mir diesen Begriff dann sehr schnell wieder abgewöhnt habe.
So ist es und das ist auch etwas, was ich kritisiere. Es ist teilweise sehr staatsanalog oder sehr Amerika-analog dann diese Vision, wo ich dann immer auch so eine gewisse mangelnde Kreativität auch irgendwie schon unterstelle, was die Begrifflichkeiten angeht. Also wenn es wirklich irgendwann mal die Vereinigten Staaten von Europa gäbe, dann muss das ja faktisch ein billiger Abklatsch der USA sein. Also so kann man es ja nicht nennen. Ja, und trotzdem geisterte das lange rum. Aber Sie haben gefragt, wo der Bruch war. Und ich glaube tatsächlich, der Bruch war der Verfassungskonvent, der gescheitert ist. wir hatten, Sie haben es angesprochen, eigentlich schon seit den 90er Jahren, ja, seit Maastricht eigentlich, eine Vertragsrevision nach der nächsten, im 2,5-Jahres-Abstand mehr oder weniger. Ja, Maastricht, Amsterdam, Nizza und so weiter. Und es schien so eine Art Selbstläufer zu sein. Es ist klar, irgendwann kommt wieder die Vertragsrevision und dann wird das beschlossen und dann geht's weiter. Und plötzlich kommt 2005 dieser Bruch in zwei Gründungsstaaten und vielleicht sogar einem der bedeutendsten, nämlich Frankreich und dann den Niederlanden einen Tag später, die sagen, nee, Moment, wo geht das hier eigentlich hin? Und ich glaube, was wir seit 2005 eben sehen, ist, dass diese lange Zeit weggeschobene Finalitätsfrage uns jetzt ein bisschen auf die Füße fällt. Denn, und das zeigt sich auch bei diesen Visionen, die Frage nach dem Warum eigentlich wird gar nicht mehr gestellt und wurde lange verdrängt, weil es klar war, es gibt die Integration, Punkt. Und die wird immer enger, Punkt. So steht es ja auch in den Verträgen immer noch drin. Und das ist im Grunde gar nicht zu hinterfragen. Und nach dem Binnenmarkt, so um die Jahrtausendwende kann man ja sagen, dass der Binnenmarkt wahrscheinlich so im Kern, ist ein Dauerprojekt, keine Frage, aber der ist sozusagen im Kern ausbuchstabiert, hat die Union eben angefangen, nicht die CDU, sondern die Europäische Union, sich neue Aufgaben zu suchen, wenn man so will. Weil irgendwie das Projekt, hinter dem alle standen, hinter dem sich alle versammelt haben, das ist jetzt da. Und dann kommt so eine Idee wie der Verfassungsvertrag auf, der ja eine fundamentale neue Dimension der Integration darstellt. Und was man festgestellt hat oder feststellen musste, war, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ob wir das eigentlich wollen. Also wollen wir das eigentlich überhaupt? Und wenn ja, warum eigentlich? Denn lange Zeit wurde die Frage nach dem Warum, ich habe es angedeutet, nicht gestellt, sondern die Integration galt als Selbstzweck. Man integriert sich halt immer weiter. Und immer wenn die Mehrheiten da sind, überträgt man Kompetenzen nach Brüssel, jetzt mal etwas plakativ gesagt. Immer wenn die, ob die sinnvollerweise in Brüssel sein sollten oder ob das überhaupt staatstheoretisch begründbar ist, spielte eigentlich keine große Rolle. Übrigens auch, und das muss man uns ja auch ankreiden, Herr Lorz, auch in der Europarechtswissenschaft war das eine sehr einseitige Debatte und man galt sehr schnell als Nestbeschmutzer, wenn man vielleicht vorsichtig anmerkte, bin nicht sicher, ob jetzt der nächste Integrationsschritt so glücklich ist. Und das hat sich seitdem übrigens gedreht. Wir haben jetzt etwas kritischere, auch Europarechtswissenschaft, auch eine kritischere Öffentlichkeit. Aber Integration ist kein Selbstzweck mehr. Und plötzlich muss die Union begründen, warum es sie gibt. Und sie muss begründen, warum sie Kompetenzen haben soll. Und man stellt fest, das ist gar nicht so einfach an manchen Stellen. Und es ist auch nachvollziehbar nicht so einfach, weil es eben nicht automatisch immer Europa ist, das für alles die richtige Ebene für die Kompetenzen ist.
Und jetzt die Frage nach der Friedenssicherung. Ist das eine, die sich aus Ihrer Sicht dann irgendwann auch mal überholt hatte? Weil haben wir ja, wenn das so gewesen sein sollte, ist das eine, die jetzt sich aus aktuellen Anlass heraus wiederbelebt als Antwort auf die Frage, warum?
Der Befund ist, glaube ich, relativ klar. Frieden als solcher begründet keinen Integrationsschritt mehr. Also wir können nicht sagen, lasst uns die nächste Vertragsrevision bitte machen, bitte stimmt zu, weil ihr wollt doch auch Frieden. Denn wir haben mit der Europäischen Union schon sehr lange Frieden und innerhalb der Europäischen Union schon sehr lange Frieden. Und übrigens keiner glaubt daran, dass jetzt morgen Krieg ausbricht in Großbritannien, weil sie die EU verlassen haben. Was ich damit sagen will ist, unabhängig davon, wie man das sieht, wie viel Einfluss die europäische Integration in der EU tatsächlich als Friedensprojekt hatte. Das ist ja, wird ja teilweise auch bestritten, dass das nicht vielleicht andere Gremien eher waren. Der Marshallplan, die OECD, möglicherweise auch eher die NATO, wie wir jetzt auch gerade sehen, die vielleicht da mehr dazu beigetragen haben. Aber unabhängig davon ist, glaube ich, das Friedensnarrativ nicht mehr in der Lage, konkrete Integrationsschritte glaubhaft zu begründen. Weil wir jetzt schon Frieden haben und warum sollten wir mit mehr Integration noch mehr Frieden in Europa haben? Ich will es aber gleich sozusagen in positiven Spin geben. Das ist ein gutes Zeichen. Staatstheoretisch ist das nämlich normal für gereifte politische Organisationen. Wir fragen in Deutschland ja auch nicht mehr jeden Morgen, wenn wir aufstehen, aber Gott sei Dank haben wir Frieden. Sondern wir ärgern uns über ganz andere Dinge, weil der Frieden für uns gesetzt ist. Das heißt, es ist ein Ausdruck einer reifen politischen Organisation, dass sie sich irgendwann Gedanken macht, die über den Frieden hinausgehen. Und das passiert in der Europäischen Union auch. Und deswegen ist es eben auch eher verstörend für viele, wenn dann in Sonntagsreden für die europäische Integration wieder der Frieden genannt wird. Ja, wir machen das beim Grundgesetz jetzt auch nicht ständig, dass wir ständig betonen, aber es gibt ja Frieden. Und deswegen müssen wir die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse jetzt akzeptieren. Auf die Idee wird ja keiner kommen. Das ist eben, ja, und so argumentieren wir aber auf der europäischen Ebene sehr, sehr oft, dass wir das Friedensnarrativ herholen, um Integrationsschritte zu unterfüttern, die damit nichts mehr zu tun haben. Das funktioniert nicht mehr.
Müssen wir aber da nicht vielleicht jetzt unterscheiden zwischen einerseits natürlich dem internen Frieden. Ja. Ja, natürlich ist die europäische Integration deswegen mal ins Leben gerufen worden mit dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland gegen den Rest Europas vor Augen. Das würde ich auch sofort unterschreiben. Also das Narrativ nach dem Motto, wir brauchen die Europäische Union, damit jetzt Deutschland nicht wieder auf Frankreich losgeht oder umgekehrt. Also das, den Gedanken kann man Gott sei Dank heute nur noch als absurd bezeichnen. Aber wir haben ja im Moment eine echte Friedensbedrohung in Europa, auch zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder. Und das ist ja eigentlich eines der Defizite, die wir in der Europäischen Union am lautesten beklagen, dass wir sagen, in diesem wichtigen Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach außen, da fehlt es gerade an der europäischen Integration.
Aber das zeigt eben, dass wir uns eben vielleicht bei den Übertragungen der Kompetenzen über solche Gedanken keine Gedanken gemacht haben, welche Ebene ist eigentlich sinnvoll für was zuständig. Und ich würde Ihnen absolut recht geben, wenn man, also jetzt als Staatstheoretiker würde ich sagen, wer sollte die Verteidigungspolitik eigentlich in der Europäischen Union betreiben, welche Ebene? Würde ich sofort sagen, ja, das sollte eigentlich Europa machen. Also auf die Idee hätte man auch vorher schon kommen können. Ja, wer soll eigentlich Klimapolitik sinnvollerweise jedenfalls zentral organisieren? Na, das sollte doch wohl Europa machen. Wer soll eigentlich die Asylpolitik sinnvollerweise koordinieren? Das sollte Europa machen. Aber wenn wir jetzt mal Ihr altes Ressort, das Kultusressort anschauen oder ähnliche Dinge, da kann man eben sehr zweifeln, ob es da wirklich sinnvoll ist, auch dem Subsidiaritätsgedanken folgend, dass da die Europäische Union mitredet oder sogar besonders mitredet in manchen Bereichen. Aber diese Frage wurde eben nie wirklich gestellt, sondern es wurden eben in der Integrationsgeschichte eigentlich immer die Mehrheiten genutzt, die gerade da waren. Und dann hat man das eben übertragen und man hat dann sowas erfunden, was ich sehr kritisch sehe, wie die Unterstützungskompetenz der Europäischen Union. Im Bereich der Kultur hat sie zum Beispiel eine Unterstützungskompetenz für die Kultur. Wenn man sich die Normen dann anschaut, stellt man aber sehr schnell fest, als jemand, der Normen häufiger liest, so genau zu erkennen, wo jetzt Unterstützung aufhört und eigene Politik beginnt, ist in der Norm jedenfalls nicht so richtig angelegt. Und man kann sich sehr fragen, ob es eigentlich sinnvoll ist, dass wir eine solche Verflechtung in diesem Bereich haben, die ja auch Verantwortlichkeiten verwischt und eben auch Sanktionierung durch Abwahl irgendwie verunmöglicht. Ja, aber es war lange Zeit eben bis in die 2000er hinein eigentlich das Gefühl, Hauptsache Europa mischt irgendwie auch mit, so ein bisschen. Und das lässt sich eben staatstheoretisch nicht begründen. Das wäre auch in Bundesstaat ungesund. Wir sind hier in Hessen und ich glaube, auch die Verflechtung zwischen dem Bund und den Ländern ist bisweilen nicht immer ganz glücklich, sondern zu stark ausgeprägt. Auch da wäre ich für eine stärkere Unterscheidung auch der Kompetenzzuordnung, um Verantwortlichkeiten besser zuzuweisen. Und das ist eben fundamentales Problem in der Europäischen Union. Also wir müssen genau diese Frage jetzt nochmal stellen. Was soll die EU eigentlich machen? Also wofür wollen wir sie eigentlich haben? Wenn sie nicht Selbstzweck ist, müssen wir sie begründen, positiv. Und da sind diese staatenübergreifenden Fragen, die ich gerade angesprochen habe, eigentlich müssten die im Zentrum stehen. Wir kümmern uns aber teilweise um ganz andere Dinge auf dieser Ebene und führen dann Verflechtungskämpfe, die nicht unbedingt immer sonderlich glücklich sind.
Aber eigentlich könnten wir doch dafür auch dann den Begriff Vision verwenden. Oder ich will ihn jetzt nicht überstrapazieren, wir können uns also auch von dem Begriff gerne lösen. Aber wenn ich das jetzt mal so übersetze, dann schwebt Ihnen eigentlich eine Europäische Union vor, die jedenfalls in manchen Bereichen, Sie haben ja drei genannt, mit Asyl oder ich sag mal Migration, Klimapolitik und eben natürlich Sicherheit und Verteidigung, das sind ja auch nicht drei Großbereiche, vom politischen her, wo Sie sehr wohl die Notwendigkeit einer vertieften Integration sehen, dafür aber sagen, dafür könnte sich die EU im Klein-Klein so bei Bildung, Kultur und anderen Dingen, Klein-Klein bedeutet jetzt auch nicht, dass die Themen weniger wichtig wären, sondern einfach nur, dass sie auf einer kleineren Ebene besser zu behandeln sind. Also, dass man sich da wieder zurücknimmt, aber dafür bei den jetzt eben auch großen Bereichen, die nur auf der übergeordneten Ebene adressiert werden können, mehr Integration herbeiführen. Das ist doch auch eine Art von Vision.
Absolut. Also Vision, der Unterschied zu den anderen Visionen, und das versuche ich in dem Buch auch darzulegen, ist, dass ich sie begründe und ich versuche sie zu begründen mit einem normativen Modell. Also mir sind die Visionen, die ich beschrieben habe, alle zu entkoppelt und die Frage nach dem Warum wird gar nicht gestellt. Also wenn jemand sich für den Bundesstaat ausspricht, kann man das ja machen. Aber dann möchte ich gerne Begründung hören, was besser wäre, wenn wir morgen ein Bundesstaat wären. Wir könnten die europäische Integration so, wie sie heute ist, die Verträge so, wie sie heute sind, ja morgen zum Bundesstaat machen, wenn wir einfach formal die Kompetenz übertragen. Es hätte sich ja nichts verändert für den Bürger oder die Bürgerin, gar nichts. Wir hätten aber einen Bundesstaat und dann merkt man, der Begriff kann es nicht sein, sondern es kommt ja offensichtlich auf die Zuordnung der Zuständigkeiten an.
Ein Bundesstaat, der nicht für Sicherheit und Verteidigung seiner Bürger nach außen zuständig ist, wäre ein merkwürdiges Gebilde.
Es wäre ein merkwürdiger Bundesstaat, absolut, aber es wäre morgen ein Bundesstaat sozusagen. Ja? Was ich damit nur sagen will, ist, mir fehlt bei den Visionen die Begründung des Warums. Warum geht völlig verloren, weil man eben immer noch sozusagen das Idealziel Europa nicht in Frage stellt und sagt, es muss ja passieren, und das Warum ist sozusagen verloren gegangen. Und bei mir ist es eine legitimitätstheoretische Begründung, die ich anschließe und sage, das Ziel einer Herrschaftsordnung, einer politischen Herrschaftsordnung, das ist die EU, sie ist eben nicht technokratisch, sie ist nicht politiküberwindend, sondern ist eine politische Herrschaftsorganisation. Für eine solche muss das Ziel sein, nach möglichst viel Anerkennung zu streben bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es geht also quasi um, ich habe das Verbundlegitimität genannt, Mitgliedstaaten und EU gemeinsam müssen ein möglichst hohes Maß an Legitimität, Anerkennung, Akzeptanz genießen. Und das breche ich dann runter in so drei Bereiche, worauf sich diese Legitimität stützen kann, nämlich ausreichende Teilhabe an der Organisation, eine ausreichende Begrenzung der Organisation, dass sie also auch nicht überall reinwirken kann, und eine ausreichende Leistungsfähigkeit. Und für diese drei Teilelemente buchstabiere ich dann sozusagen aus, welche Ebene sollte eigentlich was machen, wie könnte man das organisieren. Also ja, ich habe eine Vision der Europäischen Union, aber ich kann sie, so behaupte ich zumindest, auch begründen und kann die Frage nach dem Warum dann auch darlegen. Das ist der Unterschied. Und das geht mir bei den Visionen völlig verlustig, weil sie schlicht und ergreifend Dinge einfach in den Raum werfen. Typischerweise das Mehrheitsprinzip, was einfach behauptet wird, wir müssen einfach überall das Mehrheitsprinzip haben und die Welt ist in Ordnung. Und das erweist sich aus meiner Perspektive doch als sehr unterkomplex, wenn man weiß, wie die Mehrheiten oder das Mehrheitsprinzip eigentlich funktioniert.
Ja, da muss man ja nur in unsere eigene Bundesstaatskonstruktion schauen. Ja. Ich meine, eigentlich ist es ja verwunderlich, dass gerade in Deutschland die Diskussion manchmal so undifferenziert geführt wird. Denn wir haben ja im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Nationen aus der eigenen Staatskonstruktion heraus ganz viel Erfahrung mit solchen Debatten, weil wir sehr permanent im Verhältnis zwischen Bund und Ländern führen.
Absolut.
Also gut, bei Verteidigung stellt niemand in Frage, dass da der Bund die Kompetenz haben muss. Aber über viele andere Dinge streiten wir ja permanent und schieben ja auch bei Grundgesetzreform auch immer mal Dinge hin und her zwischen Bund und Ländern. Also eigentlich könnten wir doch mit den Argumentationsfiguren, die wir dafür entwickelt haben, auch relativ gut an die Europäische Union in ihrem Verständnis drangehen.
Könnten wir, wenn wir nicht immer noch glaubten, dass die Europäische Union irgendwie eigentlich auch das Ziel hat, Politik zu überwinden. Das Interessante bei den Debatten ist nämlich genau das. Macrons Rede aus der Sorbonne zeigt das sehr deutlich. Es schwingt immer noch mit bei den Debatten über die Zukunft der Europäischen Union, dass sie irgendwie auch gegründet worden ist, um Politik zu rationalisieren, um diesen scheinbar irrationalen Kampf, den Politik ja auch immer hat, ja, die seltsamen Kompromisse, eben politische Kompromisse, ja, zu überwinden, dass dafür die Europäische Union irgendwie auch der Platzhalter ist. Und das müsste doch eigentlich gelingen. Macron spricht in seiner Sorbonne-Rede von 2017, bezugnehmend auf die langwierigen, anstrengenden, bestimmt auch sehr nervigen Debatten im Europäischen Rat, von einem europäischen Bürgerkrieg, den man doch jetzt mal beenden müsste. Dieses Bild, muss man sich vorstellen, steht in seiner Rede. Das ist natürlich nicht nur seit dem 24.02.2022 ein völlig verfehltes Bild, sondern muss Macron vielleicht noch mal daran erinnern, dass diese anstrengenden und für ihn schlafraubenden Debatten an die Stelle von Bürgerkriegen getreten sind. Ja, also dass eben wir nicht mehr auf dem Schlachtfeld uns begegnen, sondern in Brüssel im Europäischen Rat, wo er mal zwei Tage nicht schläft. Aber das ist mir immer noch sehr viel lieber als alles andere. Aber da schwingt eben mit diese Idee, wir streiten uns so lange politisch, also ist die Union noch nicht fertig. Weil wenn sie fertig wäre, dann gäbe es ja diese politischen Debatten nicht mehr. Hätten wir die ja schon überwunden. Dann wären wir sozusagen so einem Friede-Freude-Eierkuchen-Universum. Während man in Wirklichkeit, glaube ich, anerkennen muss, dass die Europäische Union eben eine politische Union ist. Sie ist eben politisch. Und weil sie politisch ist, wird genau das bei 27 Mitgliedstaaten sich völlig losgelöst von der Organisationsform niemals ändern. Und das ist auch gut so. Wenn man das einmal akzeptiert hat, kann man verstehen und wird man hoffentlich irgendwann mal verstehen, dass nicht jede Debatte, die im Rat ewig dauert, Ausdruck eines dysfunktionalen Organisationstableaus ist, sondern vielleicht ist es einfach nur Politik. Und vielleicht sollten wir das mal akzeptieren. Denn in Deutschland ist das ja genauso. Und das ist interessant, wie die Debatte geführt wird. In Deutschland, wenn es Probleme gibt, dann werfen wir das der Ampel vor und sagen, Olaf Scholz kann nichts oder Lindner kann nichts oder Merz kann nichts. Aber wir kommen doch nicht auf die Idee, weil der Haushalt jetzt gerade Probleme macht bei der Ampel, zu sagen, das Grundgesetz muss geändert werden. Das Grundgesetz muss geändert werden, weil offensichtlich kriegen die den Haushalt nicht hin. Das kann ja nur daran liegen, dass die Organisation noch nicht es geschafft hat, dass automatisch der Haushalt irgendwie locker wird. Das heißt, wir nehmen das Grundgesetz als Rahmen für die Politik wahr und kritisieren bei schlechten oder fehlenden oder zu lange dauernden Entscheidungen die handelnden Akteure. In der Europäischen Union kritisieren wir dann die Union und sagen, ja, aber das Mehrheitsprinzip, ja, aber der Rat, ja, aber und so, aber nicht die Personen. die werden überhaupt nicht wahrgenommen, sondern es wird die Institution als solche als dysfunktional dargestellt. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir machen müssen. Vielleicht ist die Union ja gar nicht so schlecht, so wie sie ist. Vielleicht brauchen wir gar keine Veränderung, vielleicht brauchen wir auch keine Vereinigten Staaten von Europa. Vielleicht lassen wir es einfach bei diesem dritten, diesem Staatenverbund. Ja, warum ist, wo kommt eigentlich diese unglaubliche die Sehnsucht nach Auflösung, nach staatstheoretischer Eindeutigkeit her, frage ich mich manchmal. Warum muss denn die Europäische Union, können wir die nicht so lassen, wie sie ist? Denn die Anerkennungswerte sind ja gar nicht so schlecht.
Ja, wobei vielleicht ist es auch ein besonderes Spezifikum der deutschen Gesellschaft oder der deutschen Debatte. Das wäre mal ganz interessant, das zu hinterfragen, weil wir begegnen diesem Narrativ ja in der politischen Auseinandersetzung in Deutschland auch sehr häufig. Also ich begegne ihm sehr häufig, wenn irgendwo sich wieder zwei Gruppen oder so miteinander verhakt haben, wenn es im Bundesrat oder so nicht vorangeht, ist ja in unserem System der Gewaltenteilung des Föderalismus ja gar nicht so selten. Draußen die Bürgerinnen und Bürger reagieren sehr oft nach dem Motto, da müssen sich doch mal einfach mal alle Politiker, Klammer auf, alle Wohlmeinenden, Klammer zu, müssen sich mal zusammensetzen an einen Tisch und müssen sich mal eine gemeinsame Lösung entwickeln. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja.
Und wenn ich Ihnen auch versuche zu erklären, ja, wir kommen von ganz unterschiedlichen Perspektiven her. Wir haben ganz unterschiedliche Grundvorstellungen. Wir ringen miteinander, wie wir das zu einem Kompromiss zusammenbinden. Aber das ist nicht so, als ob sich das natürlich von selber fügen würde. Dann werde ich auch manchmal so angeguckt, so nach dem Motto, also das ist der beste Beweis eurer Unfähigkeit als Politiker. Das, wenn ich dann ein bisschen robuster werde, sage ich immer, wir müssen nicht dran denken, dass, weil Sie dieser Meinung sind, der Rest der Welt auch dieser Meinung wäre. Und bitte nehmen Sie auch nicht an, dass alle, die nicht Ihrer Meinung sind, entweder dumm oder böswillig sind. Wenn wir diese Prämisse hätten, können wir die Debatte schon mal auf einer ganz anderen Basis führen. Das ist vielleicht ein Spezifikum der deutschen politischen Debatte, ich weiß es nicht.
Ja, ich würde trotzdem sagen, kritisiert werden bei Ihnen dann eben auch die Politiker und eben nicht das System.
Das stimmt.
Ja, und das ist sozusagen der große Unterschied, weil die Leute mögen, das ist ein zweites Problem, was wir generell haben, glaube ich, sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene oder nationalstaatlicher Ebene, dass Politik als nicht mehr als Wert an sich wahrgenommen wird, sondern Politik, das Streiten, das wird sozusagen viel zu negativ konnotiert insgesamt. Aber trotzdem nimmt man wahr und akzeptiert auch, dass es Politik in nationalstaatlicher Ebene gibt. Und dann kritisiert man die Politiker, dass sie nicht in der Lage sind, einfach bei hochkomplexen Fragen einfach nach 3 Minuten eine Lösung zu präsentieren. So als würde das funktionieren. Aber auf der europäischen Ebene schwingt eben immer noch mit, wir müssten das doch überwinden können. Wir müssen das doch, also diese politische Debatte muss doch zur technokratischen Auflösung irgendwie möglich sein. Bei 27 Mitgliedstaaten in Fragen wie Asylpolitik zu glauben, dass das irgendwie an der Organisation liegt oder wenn wir das Mehrheitsprinzip nur eingeführt haben, verflüchtigt sich sozusagen das Problem der Politik, ist ja natürlich hochgradig naiv. Aber das ist immer noch so das Narrativ, was bei Macron mitschwingt und bei vielen anderen auch. Und das kritisiere ich an diesen Visionen. Die lassen so durchklingen, bei Fischer zum Beispiel, der übrigens das kurz vor der Osterweiterung ja gemacht hat, wo er sagt, ja, wir müssen bis zur Osterweiterung noch so dieses Mehrheitsprinzip und die Osterweiterung zu lösen. Also gigantische Probleme, die er von Nebenproblemen spricht, er da auch von kleinen Problemen. Und dann sagt er, und dann machen wir den großen Bundesstaat. Und man fragt sich, ja, und dann? Was ist denn dann anders? Also was löst sich denn? Übrigens dann auch, wird er auch völlig beliebig. Also er sagt dann, ja, wie die Exekutive aussieht, da könnte er sich einen direkt gewählten Präsidenten vorstellen oder ein Kollegialorgan. Ich meine, staatstheoretisch könnte es ja nicht unterschiedlicher sein, würde man sagen. Also, aber das scheint dir dann egal zu sein. Ja, also das spielt dann offensichtlich keine Rolle. Also diese Visionen sind völlig entkoppelt von den konkreten Problemen und geleitet von der Idee, Politik überwinden zu können. Und beides scheint mir nicht sinnvoll zu sein.
Vielleicht ist ja in der Hinsicht unsere Europawahl, die wir jetzt gerade hatten, auch so etwas wie ein Weckruf, dass wir vielleicht einfach mal sehen, okay, wir haben eben sehr unterschiedliche Strömungen in Europa und das müssen wir politisch austragen.
Aber da ist die Redaktion auch immer ganz interessant. Ne? Also man wirft der Europäischen Union ja vor, kommt immer, wenn man irgendwie über die spricht, ja, das Demokratiedefizit, egal wie man wählt, das ändert sich ja nicht und das Parlament. Jetzt kommt es zu einer Wahl, wo sich Dinge ändern. Jetzt sagen die, ja gut, das wollen wir jetzt aber auch nicht. Dass sich jetzt Dinge ändern, ist irgendwie auch blöd. Also das war schon immer falsch. Schon immer wurde auch im Europäischen Parlament Politik betrieben. Und zwar teilweise auch sehr robuste Politik. Der Gegner war in der Regel dann der Rat eher als das irgendwie intern, aber okay. Und jetzt verändert sich was und das ist auch wieder nicht richtig. Weil eigentlich will man einfach nur, dass die Europäische Union genau das macht, was man selber schon so lange irgendwie geglaubt hat, Europa ist doch toll und so weiter. Dass jetzt eben genau das passiert seit 2005, dass nämlich europakritische Stimmen im Parlament sitzen. Großer Teil ist ja rausgegangen jetzt durch den Brexit, aber jetzt kommen neue nach, die eben sagen, nee, Europa ist nicht automatisch immer besser. Und das schockiert viele schon so sehr, dass sie quasi sich fast schon eine Europäische Union wünschen, bei der sich Wahlen eben gerade nicht auswirken, ja, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist jetzt auch blöd, ja, dass jetzt sozusagen, man muss jetzt für Europa werben, übrigens auch eine Folge des Brexit, ne, Augenblick läuft es ganz gut für die EU, würde ich sagen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt behaupten wollen, dass es in Großbritannien gerade rosig läuft seit dem Austritt. Aber das war der Moment, wo quasi die europäische Integration sich erstmalig beweisen muss. Weil bisher konnte sie immer behaupten, wenn ihr bei uns seid, geht es euch besser. Und jetzt muss sie liefern. Weil wenn Großbritannien jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich, sagen wir, wirtschaftlich vorankommt, Prosperität und so weiter genießt, dann hat die Europäische Union ein Problem. Denn dann verliert sie ihr Legitimationsnarrativ natürlich. Und das heißt, jetzt muss sie wirklich mal liefern. Und das ist eine neue Herausforderung für die Europäische Union, glaube ich. Seit dem Brexit, aber auch seit 2005, merkt man, das wird jetzt in Frage gestellt. Und das heißt nicht, dass ich dagegen wäre, gegen die Integration oder sonstiges. Aber man muss jetzt eben auch da politisch argumentieren. Man kann nicht einfach sagen, ja gut, Europa ist ja klar, dass es gut ist. Nee, man muss jetzt Argumente finden, Überzeugungen betreiben und so weiter. Und das scheint für mich eigentlich insgesamt als jemand, der generell sagt, wir sollten mehr Politik wagen, eine schöne Sache für die europäische Integration.
Ich kann diese Sehnsucht, man überwindet die Politik oder die politische Debatte durchaus nachvollziehen. Durchaus auch in Deutschland, dass man irgendwann die Sehnsucht hat, hört doch mal auf zu streiten. Verstehe aber langsam, wenn wir aufhören zu streiten, dann hören wir auf, ein demokratischer Staat zu sein.
So ist es. Also keinen Streit gibt es eigentlich vor allen Dingen in autoritären Regimen. Also die streiten selten, die entscheiden schnell. Aber die entscheiden auch über die Köpfe hinweg und im wahrsten Sinne über die Köpfe hinweg.
Das ist bei der EU aber anders als jetzt bei unserem Bundesrepublik Deutschland, dann immer sofort zur Struktur oder zum System geht. Ja. Was bei uns eben nicht der Fall ist, genauso wie Sie sagen. Wir sagen hier, Grundgesetz ist Quatsch und Mist, wir müssen das ändern. Liegt das vielleicht auch daran, dass Europa ja gar nicht auf so einer Basis gestartet ist, sondern sich ja quasi die Struktur immer hinter dem eigentlichen, gerade aktuellen Willen hinterher entwickelt hat und deswegen diese Logik, sie fortzusetzen, dann durchaus auch mit Joschka Fischer eigentlich schon da ist. Und er sagt so, okay, wir brauchen ja aber diesen fundamentalen Konsens, ähnlich so eines Grundgesetzes, bei uns eben dann auch in der EU.
Absolut. Also das hat mit den Entstehungsbedingungen zu tun. Ich habe es ja angedeutet. Ich würde schon sagen, dass die Idee der Rechtsgemeinschaft partiell auch diesen Impetus schon immer hatte. Nämlich die Rechtsgemeinschaft sollte nämlich genau das sein, die Überwindung einer anderen Gemeinschaft, nämlich der politischen Gemeinschaft. Partiell ist das auch. Denn was ist der Bundesstaat hier bei uns anderes als eine Rechtsgemeinschaft? Aber dieser Begriff sollte auf der europäischen Unionsebene, glaube ich, schon was zum Ausdruck bringen, nämlich diese Entpolitisierung. Und sie steht ja normativ in den Verträgen drin, müssen wir als Juristen ja nun auch mal festhalten. Also steht ja was von immer engerer Union. Das heißt, es hat ja auch einen normativen Anknüpfungspunkt. Auch übrigens die EuGH-Rechtsprechung, die immer kritisiert wird, kann man ja auch kritisieren an vielen Punkten. Aber der EuGH hat die Aufgabe, eine immer engere Union auch durch seine Möglichkeiten herbeizuführen. Das ist nun mal ein normatives Gebot der Verträge. Und damit ist sozusagen die Unfertigkeit des institutionellen Systems den Verträgen eingeschrieben. Und man hat immer das Gefühl, es muss weitergehen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir diese Frage eben nicht gestellt haben. Ich bin einer der Europarechtler, der vielleicht dafür auch kritisiert wird, aber ich würde sagen, wir sollten diesen Satz vielleicht streichen. Immer engere Union sollten wir streichen und sagen, lass uns doch weitergehen, wenn wir alle weitergehen wollen, aber lass uns doch nicht zwanghaft weitergehen müssen, selbst wenn einige stehen bleiben möchten. Das ist sozusagen ein Problem, was wir noch nicht gelöst haben. Und ich meine, diese immer engere Union war das, was sich David Cameron damals streichen lassen wollte, bei dem Kompromiss, der vor dem Brexit stand, der dann nicht geklappt hat am Ende, aber das wollte er ja quasi für die Briten raushaben. Und das ist so eine Art, wäre eine fundamentale Veränderung der Integrationsidee, das muss man schon sagen. Es sind zwar nur 3 Wörter, immer engere Union, aber wenn wir die streichen, haben wir eine andere Idee der Integration, nämlich einer, die auch mal ruht, eine, die auch mal nicht latent in Frage gestellt wird, sondern vielleicht mal zur Ruhe kommen kann in ihrer institutionellen Struktur. Und dass selbst ein Vertrag wie Lissabon, jetzt ja 14 Jahre ist er jetzt alt oder fast 15, aber es mendelt sich jetzt erst so ein bisschen aus, wie das Verhältnis zwischen Europäischem Rat und Parlament bei der Kommissionsbesetzung ist. Es hat 14 Jahre gedauert, dass wir jetzt langsam zu den Spitzenkandidaten kommen und es ist so richtig schön zu sehen, richtig toll politisch, wie 2 Organe ringen, wer jetzt hier am Zug ist. So wie das beim Grundgesetz auch war, zwischen Adenauer und Heuss oder so, ja, am Anfang. Das war ja nicht klar und ausbuchstabiert. Heute hat sich das ausgemendelt, wenn man so will. Aber bei der Europäischen Union dauert das jetzt schon 14 Jahre bei diesem Vertrag. Diese Möglichkeit gab es bei den anderen Verträgen gar nicht, dass sich mal was setzt, weil da kam schon gleich der nächste Vertrag. Mhm. Da kam also 2,5 Jahre schon der nächste. Und jetzt haben wir 14 Jahre und immer noch nicht geklärt, wie wird eigentlich die Kommissionsspitze benannt. Und was wir jetzt in Europa sehen, ist ein wunderbarer politischer Kampf. So muss es doch sein. Ja? Und genau das ist doch das Bereichernde einer Europäischen Union, die mit sich ringt, politisch und nicht feindselig. Aber zu erwarten, dass ein Tag nach der Wahl quasi jetzt das Tableau feststeht und was macht jetzt, diese Erwartung schwingt immer auch bei den Kommentaren in den Medien immer noch mit. Ist natürlich naiv und aus meiner Sicht nicht nur naiv, sondern auch schlicht verfehlt.
Ja, würden sie ja auf der nationalen Ebene auch nicht tun. Da sagt dann auch jeder so, wer verhandelt denn jetzt eigentlich mit wem über eine Koalition? Mhm. Und es ist völlig normal, wenn das ein paar Wochen dauert oder wenn selbst die Sondierungsgespräche ein paar Wochen dauern, bis man überhaupt sich mal entscheidet, in richtige Koalitionsverhandlungen zu gehen. Dagegen ist ja Europa geradezu rekordverdächtig schnell. Ich gebe Ihnen völlig recht, wenn wir diesen Satz streichen würden, das war auch die Diskussion damals mit Cameron, das wäre natürlich ein Fanal, potenziell in beide Richtungen. Auf der einen Seite ein Signal natürlich für diejenigen, denen das alles vielleicht irgendwie auch zu weit, zu schnell oder sonst irgendwie geht. Das heißt, Moment mal, das ist keine Zwangsläufigkeit, sondern wir überantworten den Fortschritt der Union, der politischen Debatte. Ja. Auf der anderen Seite natürlich bei denen, die eben auch von dieser europäischen Idee beseelt sind, die hätten natürlich auch das Gefühl, jetzt wird sozusagen der Anspruch, noch irgendwie weiterzukommen mit der europäischen Integration, ganz aufgegeben.
Ja, aber
das wollen sie ja auch nicht.
Das will ich
auch nicht.
Da haben
wir schon vorhin drei große Politikbereiche identifiziert, wo sie ihn gerade nicht aufgeben würden. Also die Kunst besteht dann darin, auch diese Erzählung differenziert zu gestalten.
Die Erzählung differenziert gestalten, aber vor allem deutlich zu machen, das Streichen der Worte bedeutet nicht, dass Integration nicht weitergehen kann, aber dass ich keine normative Entlastung erfahre, wenn ich für sie werbe. Ich kann nicht mit dem Finger auf die Verträge zeigen und sagen, da steht's doch, wir müssen es ja machen. So, ich muss dann werben. Ich muss für die Idee begeistern. Und welche Rechtfertigung hat eine Integration, für die ich nicht begeistern muss, die ich einfach mache? Das sehen wir gerade. Sie wird abgelehnt in vielen Staaten, weil sie über die Köpfe der Leute hinweggeht. Also Dieter Grimm hat ja auch vorgeschlagen, große Teile der Verträge zu entkonstitutionalisieren und sozusagen auf die einfache Ebene zu hieven. Den ganzen Binnenmarkt will er da hinpacken. Und haben alle geschrien, Gott, der Binnenmarkt, wenn der dann weg ist. Ja, der ist ja dann gar nicht weg. Aber dann musst du plötzlich Argumente für ihn finden und du musst Mehrheiten für ihn finden. Du musst plötzlich sagen, warum du den Freihandel möchtest. Und du musst den Leute überzeugen, dass du das möchtest. Und kannst nicht einfach sagen, tja, Pech, steht eh da drin. Brauche ich mich nicht einsetzen für. Bleibt ja so. Das heißt, auch da schwingt natürlich eine Sorge vor Politik mit. Ne? Also wenn sie jetzt sagen, ja, dann geht's ja vielleicht in die andere Richtung. Ja, stimmt, dann geht's vielleicht in die andere Richtung. Wenn Mehrheiten für die andere Richtung sind, geht's dann in die andere Richtung. Aber da würde ich als Demokratietheoretiker sagen, das ist nun mal Demokratie. Das ist das Problem, ja, vielleicht. Und deswegen ist Demokratie ja auch eine Zumutung. Und deswegen ist natürlich die Integration der Versuch gewesen, auch demokratieresistent Integration zu betreiben. Na klar. Ja, und da habe ich auch ein gewisses Grundverständnis für, was sind Grundrechte anderes als der Versuch, demokratischen Mehrheiten Grenzen zu setzen. Aber wenn die Verträge so dick sind, das Grundgesetz so und die amerikanische Fassung so. Die liebe Hörerin, Sie hören das jetzt nicht.
Genau,
sehen das jetzt nicht. Ich mache jetzt einen sehr, sehr kleinen, sozusagen mein Zeigefinger und Daumen ist jetzt sehr, sehr klein für die amerikanische Verfassung und sehr, sehr groß für die europäischen Verträge. Dann ist das Methode gewesen, quasi sehr viel auf die Verfassungsebene zu hieven, um es dem politischen Prozess zu entziehen. Und ich würde also Dieter Grimm da zustimmen. Wir müssen mehr, also Dieter Grimm würde ich zustimmen, wenn er sagt, wir müssen mehr Politik wagen, aber eigentlich ist ja ein Willy-Brandt-Satz quasi, wir müssen mehr Demokratie wagen, wir müssen mehr Politik wagen. Das scheint mir schon richtig zu sein. Und das könnte dann dazu führen, dass das Projekt insgesamt wieder mehr Rückhalt genießt, als ein strittiges, als ein offenes, in die Zukunft gestaltbares Projekt und nicht eines, bei dem die Schienen sozusagen schon liegen und wir müssen nur warten, wie schnell er reinfährt, der Zug. Mhm.
Eigentlich ist das ja in der heutigen Vertragskonstruktion mittlerweile schon angelegt. Denn wir haben ja eigentlich einen Grundsatzvertrag, den Vertrag über die Europäische Union. Und dann haben wir einen Vertrag, den ursprünglichen Europäischen Gemeinschaftsvertrag, der ja jetzt schon den bezeichnenden Titel trägt, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Also wir haben einen Vertrag über die Union als solchen, wir haben einen Vertrag über ihre Arbeitsweise. Ich habe mich damals, als dieser Titel aufkam, habe ich mich da irgendwie sehr amüsiert, ist das falsche Wort. Also ich fand es schon einigermaßen putzig, dass wir jetzt also einen völkerrechtlichen Vertrag über die Arbeitsweise einer Institution haben, weil das ja der typische Fall ist, was man eigentlich dann durch das Recht der Institution selber regelt.
Eigentlich.
Vielleicht müssen wir es ja einfach nur mal von der Vertragsebene runterholen.
Genau, das ist im Grunde auch der Vorschlag von Dieter Grimm. Nun muss man es nicht gleich so radikal machen und ich glaube, auch da würde man versuchen, das Punkt für Punkt zu machen. Aber es würde mir schon helfen oder ich fände es schon schön, wenn bei den nächsten Vertragsrevisionen dieser Automatismen und auch mögliche Rückübertragung an die Europäische, von der Europäischen Union auf die Mitgliedstaaten eben mal hinterfragt wird. Denn die Kompetenzordnung ist das A und O eines föderalen Gefüges, möchte ich jetzt mal sagen. Bundesstaat haben wir ja noch nicht, aber föderales Gefüge mit Sicherheit. Also es käme ja niemand auf die Idee, ernsthaft, die Organisation von Kindergärten der Europäischen Union zu übertragen. Und zu sagen, also was in Wiesbaden, wie viele Kindergärten es gibt, das muss in Brüssel entschieden. Würde jeder sagen, das ist doch bescheuert. Genauso wenig würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, die Außenpolitik geben wir jetzt mal den Kommunen. Mhm. So. Und was ich damit nur sagen will, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Kompetenzart und der Ebene. Das waren jetzt Extrembeispiele. Klar, die wird auch niemand bestreiten. Auf die Idee kommt auch keiner. Aber diese Zusammenhänge gibt es bei allen Kompetenzen. Und es gibt für alle Kompetenzen möglicherweise bessere und schlechtere Ebenen, ohne dass man die Ebene, die das dann nicht gut kann, ablehnen würde oder so. Wenn ich sage, die Europäische Union kann aber das jetzt nicht wirklich sinnvoll machen, dann heißt das nicht, dass ich die Europäische Union insgesamt für sinnlos halte, sondern dass sie diese Kompetenz nicht wahrnehmen kann. Wenn wir diese Frage bei den Kompetenzübertragungen aber nie gestellt haben, sondern einfach immer nur, also Kultur ist jetzt der Bereich, wo ich sage, das scheint mir einer zu sein, wo ich glaube, die Mitgliedstaaten könnten da auch unter sich kooperieren, wenn sie das wollen, und bräuchten nicht die Europäische Unionsebene, die das irgendwie dann vorgibt oder irgendwelche Sachen macht. Bin auch nicht sicher, ob man jetzt unbedingt die Kulturhauptstadt Europas jedes Jahr braucht, aber das sind so Sachen, wo ich glaube, dass man schlicht und ergreifend zu weit gegangen ist, ohne zu überlegen, dass dieser Zusammenhang besteht. Und das auch wieder zu entflechten und damit vielleicht mehr Europa durch weniger Europa zu erzielen, scheint mir zumindest staatstheoretisch gut begründet zu sein.
Ich muss einmal jetzt einen juristischen Fachbegriff einführen. Das wäre so ein bisschen was wie eine umgekehrte Passerelle. Ne? Mhm. Für die Nicht-Europarechtler hier reise, müssen wir hinzufügen, es gibt eine Vorschrift tatsächlich in den europäischen Verträgen, die sozusagen eine erleichterte faktische Vertragsänderung ermöglicht, deswegen Passerelle, die Brückchenfunktion. Und wenn man dieses Brückchen auch in umgekehrte Richtung gehen könnte, wäre das ja auch ein Weg, beispielsweise mal Kompetenzen wieder zurückzuübertragen.
So ist es. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt an den Visionen. Bei allen, die ich gelesen habe, bei allen, wer da praktisch gar nicht vorkommt, sind die Mitgliedstaaten. Es ist irre, wie alle die Mitgliedstaaten ignorieren. Mhm. Sie sprechen nicht über die Mitgliedstaaten, obwohl das ja nun ohne Zweifel auch zentrale Akteure im Integrationsprozess sind und auch weiterhin Aufgaben haben sollen. Bei Fischer finden sie nicht statt. Sie finden eigentlich nirgendwo wirklich statt. Bei Heer und Speer, diesem Duo, das wirklich total euphorisch über Europa spricht und auch total toll und begeistert ist. Das finde ich auch toll, finde ich auch wirklich super. Aber man merkt dann eben, dass im ganzen Buch kommen praktisch die Mitgliedstaaten nicht vor. Also, wo man denkt so, ja, an wem wollt ihr denn vorbei die Integration euch irgendwie so bauen? So am Reißbrett irgendwie so eine Integration. Da gibt's doch diese Mitgliedstaaten, die sollen doch auch eine Rolle spielen. Die sind doch wichtige Kompetenzräume für viele Dinge. Und es wäre doch auch, also die meisten Leute regen sich doch schon auf, wenn irgendwie die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Land irgendwie komisch ist. Und wenn dann einfach Europa oben drüber alles macht, ist doch keine Lösung, sondern wir müssen eben einfach in den Hierarchien, die wir haben, oder in den Ebenen besser gesagt, dann keine Hierarchien, ja, in den Ebenen, eine Kompetenzverteilung herbeiführen, die einfach einigermaßen stimmig ist. Und auch bei uns im Bundesstaat ist, glaube ich, nicht unbedingt immer gleich alles automatisch stimmig, jedenfalls nicht rational erklärbar. Ja, also dass die Schulen insbesondere, und es wird ja von einigen durchaus kritisiert, dass die Schulen jetzt ausgerechnet bei den Ländern sind und dass man vielleicht zunimmt, also ich teile das nicht, aber es gibt viele, die sagen, das müsste doch eigentlich die Bundesebene vielleicht machen. Ja. Was machen die Länder stattdessen? Sie lassen sich teilweise Kompetenzen halt lieber abkaufen dann in den Bereichen und machen dann sowas wie den Digitalpakt, ja, und führen eine Verflechtung herbei, wo der Bund dann so ein bisschen mitmischt, aber nicht so ganz, und beide Seiten dann am Ende sagen können, der andere ist schuld und ich als Wähler oder Wählerin weiß dann nicht, wen ich eigentlich abwählen muss, wenn die Schulklos nicht funktionieren. Das ist die Konsequenz.
Dann bitte auch die Kommunen, weder Bund noch Länder. Ja,
naja, aber die Länder können natürlich auf die Kommunen Einfluss nehmen, ist ja klar. Also insofern, es ist also wichtig aus meiner Sicht, einfach sich wieder klar zu machen und ein bisschen rationaler an dieses emotionale Projekt EU ranzugehen und es nicht als emotionalen Selbstzweck zu sehen, sondern ich habe geschrieben, aus Pathos folgt weder organisatorische Form noch Legitimität. Ja, also einfach über die Friedenssache zu reden, nützt uns jetzt nichts, wenn wir überlegen müssen, welche Kompetenz ist jetzt wo. Da brauche ich die Friedensnarrative nicht. Ja. Sondern muss ich einfach überlegen, wo welche Ebene kann das möglicherweise besser.
Hier ist trotzdem, weil wir müssen noch ein kleines bisschen auf die Uhr schauen, wollen auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht überfordern. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu etwas, was wir im Mittelteil unserer Diskussion hatten. Mhm. Das war nämlich ein Moment, wo ich, wenn das nicht, wie gesagt, eben noch in der Mitte der Diskussion gewesen wäre und ich sie gerne noch ein bisschen woanders hin weiterführen wollte, wo ich gesagt hätte, eigentlich ist doch das, was Sie beschreiben, eine Vision, und zwar eine, die mir sehr gut gefällt. Ich will nochmal versuchen, sie zu formulieren. Europa als politische Handlungsorganisation. Europa als ein neues, ein zusätzliches Feld, wo demokratische Politik mit allen Facetten demokratischer Auseinandersetzung, des Ringens um eine gemeinsame Entscheidungsfindung, der Legitimationswirkung von Verfahren und auch eben der Möglichkeit, natürlich Dinge auch rückgängig zu machen, wo sich das alles, was wir im Prinzip aus unserem demokratischen nationalen Staatswesen kennen, jetzt auf einer höheren Ebene entfalten kann.
Besser könnte ich es kaum beschreiben. Ein bisschen länger habe ich es dann noch gebraucht, leider in meinem Buch, aber im Prinzip ist das genau das. Übrigens, die politischen Prozesse mit all ihren Irrationalitäten. Es gibt ja diese wunderbare Anekdote von Ende letzten Jahres, als es um den Aufnahmestatus, den Beitrittsstatus der Ukraine ging, im Dezember. Sie erinnern sich vielleicht, als der Europäische Rat tagte und das ist eine einstimmige Entscheidung, die muss einstimmig getroffen werden. Und als dann mutmaßlich auf Drängen des Bundeskanzlers Viktor Orban doch gebeten wurde, komm, geh doch mal raus aus dem Raum, wir gehen mal ein bisschen länger Kaffee trinken. Pass mal auf, ich hole mir nur einen Espresso. Du machst mal schön Milchkaffee mit allem Shishi. Ich gehe schon mal wieder rein. Ja, mach dir keine Sorgen. Wir machen das eben kurz. Aber du kannst ja hier dann in Ruhe deinen Kaffee trinken. Also wieder reingegangen und zack, war die einstimmige Entscheidung da. Und für viele war das so ein Symbol für den letztlichen Untergang der Europäischen Union. Was soll das jetzt der Weg sein? Und ich würde sagen, ja, andere, man kann sich andere Wege vorstellen, aber das war eben ein politischer. So funktioniert das eben auch. Und am Ende gab es doch die einstimmige Entscheidung. Also die Handlungsfähigkeit war doch am Ende da. Nun plädiere ich nicht dafür, jedes Mal irgendwie den Buhmann irgendwie raus zum Kaffee trinken zu schicken, aber es zeigt, dass es eben politische Prozesse sind. Die sind nicht immer völlig rational. Sie wissen das viel besser als ich. Da muss man eben manchmal auch mit so kleinen Tricks und Spielchen arbeiten.
Manchmal muss man auch Kaffee trinken gehen
und solange das halbwegs offen funktioniert und irgendwie auch sichtbar bleibt und irgendwie, das Witzige daran war ja, das wurde ja überhaupt nicht versteckt, das wurde ja sozusagen gleich den Medienberichte, haben es alle gesehen, wie Orban rausgeht. Also es war doch eigentlich eine schöne Anekdote zu zeigen, dass die Europäische Union politisch eigentlich schon ganz gut funktioniert, auch bei den großen Fragen.
Also würde ich doch sagen, liebe Anja, dann lassen wir das doch mal so stehen und verzichten vielleicht mal auf den V-Begriff, aber sagen einfach, wir freuen uns auf das neue politische Handlungsfeld, das sich in Form der Europäischen Union für uns geöffnet hat und das ohne Zweifel die nächsten Jahre zu bespielen besonders interessant sein wird.
Klingt super. Erzähl mal so einem Laien wie mir, was ein V-Begriff ist.
Vision.
Ach so. Ah, das war ja. Ich war da jetzt schon wieder irgendwelche juristischen
Dinge. Nein, ich war schon völlig dabei, die Reiseflughöhe wieder zu verlassen.
Ja, aber trotzdem setze ich was dagegen. Ich weiß gar nicht, ob wir auf ihn verzichten müssen. Es ist ja dann auch wieder eine spannende Frage, was man unter einer Vision versteht. Also muss es immer das riesige, große, das was weiß ich, wohin reicht sein oder ist es nicht auch etwas kleiner möglich?
Man sollte vielleicht vor allen Dingen bei den Visionen das Klein-Klein des Alltagsgeschäfts nicht vergessen. Und das ist eben schon sehr politisch bei der Europäischen Union. Ich finde nochmal, sie funktioniert eigentlich schon ganz gut.
Aber gleichzeitig bin ich halt jemand, ich brauche schon Menschen, die mir auch die größere Richtung erklären. Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Kompromiss gefunden, der bei mir jedenfalls nochmal ordentlich was angestoßen hat.
Dann hoffen wir, dass das auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Fall war. Und wir wollen aber zum Abschied darauf hinweisen, wer mehr davon möchte. Es gibt jenseits unseres Podcasts, den wir natürlich weiterführen und wo wir ganz bestimmt uns auch mal wieder begegnen werden, lieber Herr Thiele, wenn Sie wieder als Gast zu uns kommen, gibt es aber auch einen Podcast von Alexander Thiele, um genau zu sein, eigentlich nicht nur einen. Er hat schon einen Podcast zum Thema Verfassungsgeschichte publiziert. Das ist quasi eine Serie, die abgeschlossen ist. Aber er betreibt einen Podcast jetzt aus der neuen Position heraus, sozusagen Berliner Gespräche über Staat und Politik. Vielleicht sagen Sie einfach noch selbst zwei Sätze.
Genau so ist es, ja. Es gibt einen kleinen Podcast, eine unregelmäßige Reihe, die ich vor den Studierenden mache, wo Gäste zu mir kommen an die Universität. Und zwar Gäste aus Film, Funk und Fernsehen, hat man früher gesagt, und aus Politik. Also Philipp Amthor war schon zu Gast, Nathalie Amiri war zu Gast, Hajo Schumacher, Frank Bräutigam, also eine ganze breite Palette an Menschen und Persönlichkeiten, bei denen ich versuche, den Studierenden so ein bisschen zu zeigen, dass man sein Leben nicht zu stark planen sollte. Denn der rote Faden ist so ein bisschen, dass alle diese bekannten Persönlichkeiten, die heute in tollen Berufen unterwegs sind, eigentlich sagen, dass sie das nie geplant haben und dass das fast immer ein Zufall war, der sie dazu geführt hat, dass sie da gelandet sind, wo sie sind.
Dem könnte ich mich nahtlos anschließen. Aber vielleicht vertiefen wir das auch nochmal bei anderer Gelegenheit. Für heute sagen wir einfach von Podcaster zu Podcaster. Herzlichen Dank, lieber Herr Thiele.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine tolle Sendung und wir alle hören uns das nächste Mal, wenn es heißt.
Lass uns über Politik reden und wir wünschen bis dahin wie immer eine gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.